Ganz einfach, weil ich sehe, dass immer mehr Leute umsteigen auf Bus und Bahn. Sie fahren mit dem Fahrrad in den Urlaub. Das heißt jetzt eben nicht, und ich bin da auch kein Dogmatiker, dass nicht sehr, sehr viele Menschen mit dem Auto unterwegs sind. Wir stecken in einer Zeit eines Wandels und da muss man genau hinschauen und nicht nur die langen Blechlawinen sich ansehen oder, wenn man selbst drin steckt, sich ärgern, sondern man muss überlegen, in welche Richtung geht Automobilität. Und da glaube ich, dass, wenn man sich die Produkte der Ingenieure anschaut, dass da einiges drin ist. Zum einen wird es in 10, 15, vielleicht 20 Jahren selbstfahrende Automobile geben. Ich nenne die in meinem Buch Robomobile. Es sind robotergesteuerte Fahrzeuge. Da setzt man sich einfach rein und sagt dann dem Roboter, hey, fahr mich zum Kino. Und genau das macht er dann. Diese Roboterfahrzeuge werden dann natürlich auch, es gibt ja längst solche Versuche, auch über ein Verkehrsleitsystem gesteuert. Und das heißt, Staus wird es dann gar nicht mehr geben. Das ist die eine Seite. Der Individualverkehr verändert sich. Allerdings wird es auch enorme Änderungen geben, was sozusagen Alternativmöglichkeiten angeht. Und es ist natürlich zu Ferienzeiten nicht nur viel los auf der Straße, sondern auch in den Zügen. Und insofern glaube ich, dass diese Schwarz-Weiß-Malerei sehr viel auch über unsere Autokultur sagt. Man stellt sich auf den Standpunkt, naja, die Leute fahren Autos und sie werden es immer tun und da ändert sich nicht so viel. Und genau das ist der Irrtum. Ich glaube, wir sind jetzt so an einer kulturellen, technischen und ideologischen Scheide.
Sie stellen einen Mobilitätswandel fest. Nun hat Ihr Buch, Ihre 60 Miniaturen in aller Präzision, Erfahrungsreichtum, was sehr angenehm ist, es liest sich sehr leicht und es hat auch was von Selbstversuch, nämlich keinen Führerschein zu haben. Sie haben keinen, das sagen Sie ganz offen. Was bleibt denn da noch übrig? Taxi, Bus und Fahrrad?
Ja, ich bin ein begeisterter Taxifahrer und das Schöne ist ja, wenn man kein Auto hat, also wenn man nicht sich selbst an Steuer setzen kann, ist man immer irgendwie auf andere angewiesen, die einen fahren. Das kann der Busfahrer sein, der Mann, der den Zug irgendwo hinlenkt oder eben der Pilot, aber vor allem natürlich die Taxifahrer. Ich bin kein führerscheinloser Dogmatiker. Ich bin, wie gesagt, sehr gerne mit dem Taxi unterwegs, fahre also auch mit dem Taxi zum Beispiel zum Baumarkt. Und ich habe da eine wunderbare Geschichte erlebt, als ich noch in Stuttgart wohnte. Da war der Mann am Taxisteuer, nämlich gleichzeitig auch Installateur. Und als ich ihm erzählte, dass ich eine Kloschüssel kaufen wollte, hat er mir gleich auch angeboten, diese einzubauen. Fantastisch. Das erlebt man als Autofahrer natürlich nicht.
Wer keinen Fernseher hat, wer auch kein Auto oder keinen Führerschein hat, der macht sich ja so ein bisschen verdächtig, weil er an zentralen gesellschaftlichen Verabredungen und Reden irgendwie nicht teilnimmt. Der ist so eine Art, ich sag's mal, Kaspar Hauser der Fortbewegung vielleicht. Er kann nicht, was alle anderen irgendwie ungefragt voraussetzen. Er kann nicht vorfahren und nicht fortfahren. Er ist irgendwie nicht so ganz ein ordentliches Gesellschaftsmitglied, also ein bisschen verdächtig. Sind Sie eher so ein Anhaltertyp, so ein Tremper oder ist das
ja,
zufällig passiert?
Naja, also ich bin noch viel getrennt, mittlerweile weniger, denn ich war vor einem Zug. Aber eins muss ich natürlich sagen, es gibt immer mehr Leute, die keinen Führerschein haben und viele, die eben keinen Führerschein haben, trauen es sich nicht, das zu sagen. Ich erinnere da nur an unseren ehemaligen Superwirtschafts- und Finanzminister Clement. Der ist zwar in der Automobilindustrie viel unterwegs, einen Führerschein hat er nicht. Der hat natürlich einen Dienstwagen und einen Chauffeur, aber Fakt ist, der ist noch nie selbst am Steuer gesessen. Ein anderes berühmtes Beispiel ist Claudia Schiffer, die hat auch keinen Führerschein, macht allerdings Werbung für einen französischen Fahrzeughersteller. Das, was ich eben erzähle, sind diese Widersprüche, in die man gerät. Ich natürlich auch, das gebe ich offen zu. Und es geht mir auch gar nicht so darum, das Autoland Deutschland zu missionieren. Ich spreche dann durchaus über die vielen Verletzten, über die weit über 4000 Toten jährlich nur in Deutschland, über den Dreck, den Lärm. Allein die Umweltbelastung in der Produktion der Fahrzeuge. Wenn man das alles erwähnt, dann steht man schnell als Spielverderber da, als Ökofundi. Ich schreibe deswegen über diese Belange eher wenig, erwähne die, will auch gar kein schlechtes Gewissen produzieren. Nur ich möchte, dass man nicht so tut, als gäbe es das eben auch nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, aber es geht auch anders. Und, das habe ich vorhin schon erwähnt, man erlebt unglaublich viel. Auto hat ja auch immer ein bisschen was mit Autismus zu tun. Ich, wie gesagt, lerne ständig irgendwelche Leute kennen, sei es im Taxi oder sei es in der Bahn. Und das Schöne ist, man ist ja in der gewissen Weise gezwungen, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Deswegen glaube ich, dass die Art und Weise, wie ich mich fortbewege, so was Zivilisierendes hat.
Sagen Sie das mal jemandem, jemanden, der im Berufsverkehr unterwegs ist, morgens um 7.30 Uhr draußen regnet es, die Bahn ist voll und ist beschlagen von innen, da kriegen Sie aber andere Antworten zu hören. Herr Otte,
die
Zeiten, da man sich in einen alten R4 mit Revolverschaltung und Schiebefenster, undichten Türen, aber französischem Fahrgefühl setzte, sind vorbei. Heute fahren Studentinnen schon mit Golf Cabrio vor und da kommen Sie und sagen, Carsharing soll hip sein?
Ja, was für Studenten kennen Sie denn? Es gibt natürlich ganz viele Studenten, die Mehrzahl aller Studenten, die fahren mit dem Fahrrad zur Uni oder neben Bus und Bahn. Ich glaube, dieses Modell, dass der Student mit dem Golf Cabrio zur Uni fährt, ist wirklich von gestern. Die Generation Golf war, wie ich fand, ohnehin ein Mythos einer Erfindung. Das war immer eine ganz besonders wohlhabende Schicht, die sich das hat leisten können. Aber mit der Mehrheit hat das nicht viel zu tun.
Ich will nicht verschweigen, Ihr Buch ist streckenweise sehr amüsant zu lesen, wenn Sie beispielsweise als betrunkener Fahrradfahrer auf einen Polizisten treffen, der Sie dann nach Ihrem Philosophiestudium fragt und dann etwas über dieses Verhältnis von Möglichem und Wirklichem wissen will. Was ist Ihre skurrilste Erfahrung beim Schreiben des Buches? Denn Sie haben ja viele Begegnungen gemacht, also von der Autostopp- und Tramkultur und so weiter war schon die Rede. Was war Ihre skurrilste Erfahrung?
Naja, also wenn Sie die Geschichte von mir lesen, wie ich als betrunkener Fahrradfahrer nach einer Bonner Unifete angehalten worden bin, dann möchte ich die wenigstens auch zu Ende erzählen. Es war wohl so, dass, ich war da in der Tat ein bisschen angetütert, wie man so schön sagt, es war wohl so, dass der Kerl, der Polizist, nicht glaubte, dass ich keinen Führerschein habe, denn auch als Fahrradfahrer, der man zu viel getrunken hat, kann man den Führerschein verlieren, das wissen viele nicht. Und der Ordnungshüter hat halt einfach nicht geglaubt, dass ich keinen Führerschein habe. Und dann kamen weitere Polizisten hinzu und ich habe dem Polizisten etwas arrogant gesagt, hören Sie zu, ich bin vollkommen nüchtern und ich kann Ihnen das auch beweisen, ich kann Ihnen den ersten Satz der negativen Dialektik zitieren. Und dann wollte ein Mann das wirklich wissen und ich war so betrunken und konnte das kaum zusammenbringen und irgendwie habe ich es doch noch geschafft und dieser erste Satz der negativen Dialektik von Theodor V. Adorno, der ist mir aus diesem Grund bis heute noch in mein Hirn eingebrannt. Philosophie, die überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Zeitpunkt ihrer Verwirklichung versäumt ward.